Sundays for Future, so ist die Überschrift über die nächsten drei Sonntage. Wir hören so viel auch von der Bedrohung der Schöpfung und der Natur. Und das ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir darauf reagieren. Und heute Morgen an diesem ersten Sonntag wollen wir aber einen anderen Akzent setzen, nämlich die Freude an der Schöpfung. Die Freude an dem, was Gott gemacht hat. Das motiviert uns auch, noch ganz anders mit der Bedrohung umzugehen. Bevor Gott das Universum schuf, nehme ich mal an, war es ihm bestimmt nicht langweilig. Vielleicht hat er noch andere Universen geschaffen, wir wissen es nicht. Die unsichtbare Welt mit all ihren Kreaturen. Und Gott selbst hat in sich selbst auch so viel Freude und er ist der dreieinige Gott auch so viel Liebe, dass er auch Gemeinschaft in sich selbst genug hätte. Aber Gott möchte sich mitteilen und er möchte von dem, was er ist, wer er ist und auch was er hat, uns mitteilen. Er möchte seine Liebe, seine unglaubliche Kreativität, seine Macht und Kraft, seine Freude mit anderen Geschöpfen teilen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weshalb er dieses Universum, diese Welt und uns geschaffen hat. Er möchte, dass wir uns mitfreuen können an ihm, weil wir ihn kennenlernen und an seiner wunderbaren Schöpfung. Und so erdachte er sich dieses Universum, in dem wir leben, und diesen Planeten, auf dem wir sind. Und er hatte ganz sicher unglaubliche Freude daran, all das in Gang zu setzen und dann diesen ganzen Prozess der Entwicklung und des Entstehens zu begleiten. Diese Schönheit der unterschiedlichen Sonnensysteme bis hin zur Pfauenfeder, die so herrlich erstrahlt, wenn ein Pfau so seinen Federkranz aufspannt. Und erst letzte Woche habe ich gelesen, dass diese Pfauenfedern gar keine Farben haben, sondern es ist eigentlich nur die Oberflächenstruktur dieser Federn, die die unterschiedlichen Farben der Sonne dann entsprechend widerspiegelt. Was für ein Wunderwerk, alleine schon in einer solchen Pfauenfeder. Und Gott wollte, dass wir uns Menschen mitfreuen können. Und es gefällt ihm, wenn wir nach und nach immer mehr von dieser wunderbaren Schöpfung entdecken, wissenschaftlich und auch durch unsere eigene Ansicht und Erforschung. Es heißt, so beginnt die Bibel in Genesis 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Darin ist sozusagen alles zusammengefasst, was dann anschließend erzählt wird. Vor allem Anfang, da war nur Gott. Gott, der Anfänger ohne Anfang, der Ewige. Und hier wird von einem einzigartigen Schaffen Gottes gesprochen. Das Wort, was hier verwendet wird, bara, wird im Alten Testament nur für das Schaffen Gottes verwendet. Alles, was wir Menschen machen können, ob wir mit dem Lehm töpfern oder komplizierte Maschinen erfinden oder Computer programmieren, alles, was wir Menschen machen können, machen wir immer aus etwas, was schon vorhanden ist und entwickeln es irgendwie weiter und gehen kreativ damit um. Gott ist der Einzige, der aus nichts etwas schaffen kann. Und das wird hier gleich am Anfang ausgedrückt, mit diesem Wort bara, das nur für Gott verwendet wird, weil er aus dem Nichts etwas machen kann. Und es gibt keine sichtbare und unsichtbare Kreatur, die nicht von Gott geschaffen wäre. Und dann beschreibt eigentlich dieser ganze Bibeltext, dass eine wunderbare Ordnung der Schöpfung entsteht. Das ist einer der Hauptakzente dieses ersten Kapitels der Bibel. Er beschreibt diese wunderbare Ordnung der Schöpfung in 7 Schöpfungswerken Gottes. Und immer heißt es, und Gott sprach. Und wenn Gott spricht, dann passiert auch was. Und es wurde. Nichts ist Zufall, sondern alles hat seinen Platz in diesem wunderbaren Zusammenspiel seiner Schöpfung. Aber, und das ist so überraschend erstmal, wenn man diese Schöpfungsgeschichte liest, gleich der zweite Satz, der zweite Inhalt spricht gar nicht von der Ordnung, sondern spricht davon, dass die Erde Tohu wa Bohu war. Luther übersetzt wüst und leer, öde, Chaos. Die Erde war chaotisch. Ganz am Anfang keine schöne Ordnung, sondern erst nach und nach gibt Gott seiner Schöpfung eine Ordnung. Das wird beschrieben dort in dieser Schöpfungserzählung. Am Anfang sind ja auch die Naturgesetze noch gar nicht in Kraft. Die gibt's noch gar nicht, auch die schafft er erst. Von daher wird hier vom Chaos gesprochen und dass Gott nach und nach alles schafft. Und an 3 Stellen wird das nochmal besonders deutlich, wo davon gesprochen wird, dass Gott Dinge unterscheidet und ihnen damit Form gibt und auch eine Ordnung. Gott macht das Licht und er unterscheidet es von der Dunkelheit. Gott trennt unten und oben, indem er ein Himmelsgewölbe schafft. So wird es beschrieben in dem damaligen Weltbild der Menschen, die das gehört und gelesen haben damals. Wir würden heute sagen, Gott schafft den Raum. Er schafft Raum, der vorher nicht da war. Und dann heißt es, Gott trennt, jedes Mal heißt es, Gott trennt Land und Wasser, sodass Erdteile und Meere entstehen. Und das Bedrohliche der Schöpfung, diese bedrohlichen Wassermassen, nicht mehr bedrohlich sind, sondern es einen sicheren Ort gibt auf dem Land. Gott ist stärker als die Naturgewalten und er ordnet die Naturgewalten. So schafft Gott eine Ordnung. Im Chaos, da könnte keine Biosphäre entstehen, kein Lebensraum. Aber deswegen macht Gott Ordnung. Im Durcheinander könnten wir nicht leben. Und auch unsere heutige naturwissenschaftliche Sicht vieler Dinge und der Entstehung der Erde macht ja etwas davon anschaulich. In einem Gasnebel, wo noch keine Sonne entstanden ist und keine Planeten, da ist kein Lebensraum für die Lebewesen, die auf dieser Erde Lebensraum haben. Und, soweit wir wissen, überhaupt noch kein Lebensraum für irgendetwas. Und erst wenn dieses Chaos sich ordnet, dann entsteht Lebensraum. Die Schöpfung ist also, das sagt auch der Schöpfungstext, nicht von Anfang an perfekt, sondern sie ist im Werden. Und hier steckt noch etwas ganz, ganz Wesentliches als eine wichtige Aussage drin, auch für die bedrohlichen Themen, die uns heute beschäftigen. Dass das nämlich sozusagen vor den Schöpfungswerken Gottes hier genannt wird, zeigt, die Schöpfung Gottes ist von Anfang an auch bedroht. Sie ist nicht von Anfang an einfach nur Harmonie und Wohlgefallen und alles wunderbar und schön. Und das haben die Menschen ja damals auch erlebt. Erdbeben, die sie erschüttert haben und vieles zerstört haben, Tsunamis, die Naturgewalten waren für die damaligen Menschen noch viel bedrohlicher, als wir sie lange Zeit empfunden haben. Erst in neuerer Zeit merken wir wieder, welche Kräfte in der Natur sind und wie sie auch alles zerstören können. Aus der Ordnung kann jederzeit wieder Unordnung werden, auch wieder Chaos, sozusagen Schöpfung rückwärts. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis in diesem Schöpfungsbericht der Bibel, dass die Schöpfung von Anfang an bedroht ist. Und es ist, glaube ich, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir als Menschen merken, wir können nicht nur einen kleinen Teil dieser Welt ins Chaos stürzen und Unordnung schaffen, sondern wir haben sogar die Macht, diese ganze Schöpfung zu bedrohen. Das ist früheren Generationen nicht so bewusst gewesen. Aber uns ist es bewusst. Wir haben die Macht, die Schöpfung zu bewahren oder auch zu zerstören. Mit der Schöpfung Gottes zu leben oder gegen sie. Und damit auch gegen uns selbst. Aber betrachten wir jetzt einfach mal diese wunderbare Ordnung der Schöpfung, die Gott geschaffen hat. All das Schöne. Und es beginnt damit, es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott freute sich an dem Licht und sah an und sagte, es ist gut. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr diese Schöpfungserzählung gelesen habt. Es wird davon gesprochen, dass Gott das Licht erschafft. Es wird nicht davon gesprochen, dass Gott die Dunkelheit erschafft. Das ist auffällig. Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von Licht. Sie ist nicht etwas, was Gott extra erschafft. Für mich ist das auch ein Hinweis, das steht jetzt nicht in diesem Bibeltext drin, sondern später in der Bibel, auch ein Hinweis auf Geistliches. Gott ist Licht, so schreibt es Johannes, in ihm ist keine Finsternis. Er hat das Licht erschaffen, nicht die Finsternis, auch im übertragenen Sinne. Die dunklen Mächte hat Gott nicht erschaffen. Sie sind dunkel, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Die Dunkelheit ist immer da, wo sie nicht im Licht ist. Wo das Licht hinkommt, da ist keine Dunkelheit. Das Licht weist auf Gott hin. Aber auch so ganz praktisch. Wir freuen uns einfach am Licht. Wenn die Strahlen der Sonne uns erwärmen, das tut einfach gut. Und ohne das Licht gäbe es kein Leben. Und siehe, es war gut, so heißt es hier. Und erstaunlich, diese Erschaffung des Lichts, die wird benannt als ein großes Schöpfungswerk Gottes, bevor überhaupt am vierten Tag von Sonne, Mond und Sternen gesprochen ist. Das weist einerseits darauf hin, dass es hier gar nicht um 24-Stunden-Tage geht, sondern um unterschiedliche Schöpfungswerke Gottes. Aber ich sag mal, mit heutiger naturwissenschaftlicher Kenntnis, die jetzt auch nicht in diesem Bibeltext drin steht, aber ich denke, das, was wir Neues entdecken und erforschen, macht doch die Schöpfung Gottes noch größer. Wissen die Astronomen, dass, wir können das ja nicht sehen mit unseren Augen, dass das ganze Universum durchflutet ist von einer Hintergrundstrahlung, so nennen sie das, von diesem Licht, was vom Anfang und Ursprung dieser Schöpfung stammt, wo eine solche Energie freigesetzt wurde, dass bis heute diese Hintergrundstrahlung das ganze Universum durchstrahlt. Gott schuf das Licht. Und auch das Licht selbst ist ein so unglaubliches Phänomen. Das ist nicht vorstellbar. 300.000 Kilometer in der Sekunde legt das Licht zurück. Das kann man nicht denken. Aber mittlerweile wissen wir es, dass das Licht in dieser Geschwindigkeit agiert. Es gibt nichts, was schneller ist. Gott schuf das Licht. Mich bringt das zum Staunen, wenn noch immer mehr entdeckt wird über diese wunderbare Schöpfung Gottes. In der Schöpfungserzählung heißt es ganz einfach, und siehe, es war gut. Als ich noch Jugendlicher war, sagte man nicht, dass irgendwas geil war, sondern man sagte, es ist tof. Ja, so. Und das kommt vom hebräischen Tov. Und das heißt einfach gut. Das steht hier in dieser Schöpfungserzählung. Und es war tof. Es war gut. Es war geil. Es war einfach grandios. was Gott geschaffen hat. Und zur guten Schöpfung Gottes gehört auch die Zeit. Gehört die Zeit und die Geschichte, dieser Rhythmus der Schöpfung. Und deshalb wird von Anfang an in der Schöpfungserzählung dieser Rhythmus betont, Tag und Nacht, und etwas Neues entsteht. Die ganze Schöpfung ist durchwoben von diesem Rhythmus. Und da wird keine Rücksicht drauf genommen, diese Schöpfungserzählung, dass erst die Gestirne ja am vierten Tag erschaffen wurden und es erst dann eigentlich Abend und Morgen im Sinne von 24 Stunden gibt, sondern dieses Gleichnis von Tag und Nacht, von diesem Rhythmus der Schöpfung, das durchzieht die ganze Schöpfung. Wir könnten in unserer Sprache heute sagen, Gott schuf die Zeit. Das wird dann auch im vierten Schöpfungswerk noch mehr erläutert. Tage, Jahre und Zeiten. Dieses hebräische Wort Yom für Tag steht übrigens nicht nur für 24 Stunden, sondern es wird zum Beispiel auch gesagt, der Tag eines Menschen. Und damit ist gemeint sein Leben von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Oder der Tag, an dem das Volk Israel entstanden ist. Es waren mehrere hundert Jahre, wird auch als ein Tag, als Yom bezeichnet. Es sind einfach Zeiträume und bei der Schöpfung ganz, ganz große, riesige Zeiträume. Und da möchte ich den biblischen Text ernst nehmen und nicht so eine Folie drüber legen, als ob es hier um 6 Tage ginge. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir mit Menschen sprechen, die nicht glauben, die oft solche Sätze auch gehört haben. Und das macht ja eigentlich Gott und seine Schöpfung lächerlich. Wenn man denkt, es sei in 6 mal 24 Stunden entstanden, obwohl Gott die Macht dazu hat. Er könnte alles. Aber auch die Schöpfungsgeschichte erzählt uns, dass Gott nicht einfach Peng machte, sondern dass er Raum zur Entwicklung gab, dass er diesen Rhythmus der Zeit schuf und die Zeit selbst. Und siehe, es war gut. Und dann durchströmt diesen ganzen Text die Freude an der Ordnung des Ganzen. Alles hängt mit allem zusammen. Alles ist miteinander verwoben, wie in einem großen Organismus. Manches haben wir schon etwas näher betrachtet. Das erste Schöpfungswerk, das Licht. Es war gut. Und diese Wellen durchstrahlen den ganzen Kosmos. Das zweite Schöpfungswerk, der zweite Schöpfungstag, die Erschaffung des Raumes, oben und unten, das Firmament, das Weltall, wo wir staunen über diese für uns unendlichen Räume. Für Gott nur ein kleiner Teil, für uns unendlich, wenn wir in den Sternenhimmel schauen. Dieser Lebensraum, den Gott geschaffen hat. Wir Menschen können ja nur in einer recht kleinen Hülle, die um die Erde ist, in der Biosphäre, leben. Die ist nur ein paar Kilometer dick, der Bereich, in dem wir leben können. Und viele Lebewesen können nur in diesen paar Kilometer Raum leben. Und ich habe gelesen, irgendwelche Mikroorganismen schaffen es bis 60 Kilometer, aber dann ist Schluss. Und Gott schafft diesen Lebensraum. Und das dritte Schöpfungswerk, Meer und Erde, diese vielfältigen Landschaften von den Alpen über Niedersachsen und das Amazonasbecken und die Arktis und die Wüste Gobi. Und jetzt könnte man weitermachen, mit welcher unglaublichen Vielfalt diese Erde ausgestattet ist. Und bei diesem dritten Schöpfungswerk, was Gott schafft, da passiert auch etwas ganz Interessantes. Das heißt, er trennt Wasser und Land und schafft damit auch Lebensraum für die Tiere auf der Erde und für die Menschen. Aber dann spricht Gott zur Erde. Und er sagt zur Erde, die Erde bringe hervor Moose und Flechten und Kräuter und Blumen und Bäume. Gott fordert die Erde auf, bei seiner Schöpfung mitzuwirken. Also er beteiligt sie an seiner Schöpfung. Wie wunderbar. Gott will nicht alles alleine machen, sondern er sagt, die Erde bringe das hervor. Er legt sozusagen etwas von seiner Kreativität und Schöpferkraft in die Erde hinein. Ein wunderbarer Hinweis in der Schöpfungsgeschichte. Und dann das vierte Schöpfungswerk, Sonne, Mond und Sterne. Diese Energie der Sonnenstrahlen, die jeden Tag unseren Planeten erreichen und das Leben möglich machen. Und wir wissen heute, der Energiebedarf unserer Erde könnte mit der Sonnenenergie voll und ganz gedeckt werden, auch heute. Energie ist genug da, wenn wir intelligent damit umgehen. Es ist alles im Überfluss vorhanden, was der Mensch braucht, auch mit 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Es würde für alle reichen. Und dann das fünfte Schöpfungswerk, die Wassertiere und die Vögel in ihrer ganzen Vielfalt. Und da kann man staunen, wenn man irgendwelche Filme sieht, was sogar unter Wasser für Korallenbänke sind und wunderbare Fische. Jedenfalls da, wo das Ökosystem noch intakt ist. Und gleichzeitig freuen wir uns an jedem Tag mit dem, was wir erleben. Ich freue mich jetzt gerade an so einem Rotkehlchenpaar in unserem Garten, das brütet und da fröhlich herumflattert und die Würmer sucht und das Ungeziefer wegfrisst. Toll. Aber auch schön, sie einfach anzusehen. Und dann kommt das sechste Schöpfungswerk und wieder wird dort erwähnt, dass Gott diese Erde und die Schöpfung nicht alleine machen will, sondern auch da fordert er die Erde zur Mitwirkung auf und sagt noch einmal erneut, die Erde bringe hervor alles lebende Getier. Natürlich, bei kleinen Kindern wird man sagen, Gott hat die Tiere gemacht und ein Kind stellt sich dann vor, okay, so wie man irgendwas bastelt, ne, so hat Gott dann auch die Tiere gemacht. Das ist auch für ein Kind wunderbar und reicht aus. Gott selbst hat nicht unmittelbar offensichtlich eingegriffen, sondern er sagt zur Erde, bringe hervor all dieses Getier in seiner ganzen Vielfalt. Und er hat Freude daran, wie seine Erde, die er geschaffen hat, mitwirkt bei seiner Schöpfung. Ist das nicht toll? Wie dann die Amphibien entstehen und die Molche, da bin ich ein besonderer Fan von, und die Dinosaurier, davon sind einige von den Jüngeren hier große Fans, aber nur, weil sie nicht mehr da sind. Die Säugetiere, die Eichhörnchen und Gazellen und die ganze Vielfalt. Und dann heißt es auch nur ganz einfach. Und siehe, es war toff, es war gut. Klasse, es war prima, genial. Und bei diesem sechsten Schöpfungswerk, dann wird in einem Atemzug auch der Mensch genannt. Kein extra Schöpfungstag wird für uns Menschen reserviert. Biologisch unterscheiden wir uns ja auch kaum vom Tier. In der Gestalt ja, aber ansonsten die gleiche Materie, so viele Übereinstimmungen. Und wir werden in der Bibel Adam genannt. Das ist zunächst überhaupt kein Name in der Bibel, sondern es heißt einfach Mensch. Und wenn man es wörtlich übersetzt, dann heißt es von Erde. Erdling. Dam ist die Erde und Adam ist von Erde. Und das heißt hier, und Gott schuf Adam. Und wörtlich heißt es da, und er schuf Adam männlich und weiblich. Von Anfang an wird in der Bibel klar gemacht, Männer und Frauen sind vor Gott gleichermaßen sein Ebenbild. Und sind auf der gleichen Ebene. Sie sind beide Adam, Mensch. Das war in damaliger Zeit nicht das übliche Denken über Männer und Frauen. Aber dieses wir sind Adam, wir sind von Erde, macht eben auch deutlich, wir sind Teil dieser Erde. Es dämpft auch jeden Hochmut, ne? Ihr seid einfach Erdlinge, so. gar nicht jetzt so ein Würdetitel, aber eine Aussage, die sehr wichtig ist. Wir sind Teil dieses Geschaffenen und gehören dazu und können uns darüber nicht überheben. Ohne die Sonne und ohne die Ozonschicht und ohne die Pflanzen und ohne die Tiere gäbe es uns nicht, könnten wir nicht leben. Nur zusammen mit all dem, nur im Einklang mit dem Ganzen können wir leben, schöpfungsgemäß leben. Und nur wenn der Mensch sich auch als Teil des Ganzen versteht, wenn wir die Erde nicht einfach verstehen als Selbstbedienungsladen, der nur dafür da ist, dass wir Menschen uns bedienen, sondern als Teil dieser wunderbaren Schöpfung, dann leben wir als Menschen unsere eigentliche Berufung, die Gott uns zugedacht hat. Sonst verfehlen wir diese Berufung. Und als diese ganzen Schöpfungswerke vollendet sind, bei jedem einzelnen Schöpfungswerk hieß es immer, und siehe, es war gut. Und als sie alle vollendet sind, erst dann heißt es, und siehe, es war sehr gut. Das Einzelne für sich ist noch nicht sehr gut, sondern nur in diesem gesamten Zusammenspiel vollendet sich die Schöpfung Gottes. Das macht sie sehr gut. Und auch wir Menschen haben eben unseren einzigartigen Platz in dieser wunderbaren Schöpfung und unsere einzigartige Berufung. Und das wird dann nochmal besonders unterstrichen. Ich denke, wir haben es noch im Ohr, aber ich lese es uns trotzdem noch einmal vor in Vers 26 und 27, wo es heißt, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns ähnlich ist, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über die Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau, männlich und weiblich. Und dann segnete Gott den Menschen und sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische und Vögel und über diese Schöpfung. Als Ebenbild Gottes, und da steckt so viel drin, das habe ich jetzt nicht die Zeit, das zu entfalten, da steckt drin, dass wir wirklich Ebenbilder gegenüber Gottes sind. Wir können zu Gott in Beziehung treten, anders als jedes andere Geschöpf auf dieser Erde. Wir können mit ihm reden, sein Wort hören, seine Liebe empfangen, auf seine Liebe antworten. Wir sind eigenständige Wesen, mit Freiheit ausgestattet, können Entscheidungen treffen. Also gegenüber zu Gott. Und dann heißt es hier, ausdrücklich wird es nochmal unterstrichen, wir haben auch eine Ähnlichkeit mit Gott. Wir können lieben. Wir können gestalten, kreativ sein, schöpferisch tätig sein. Wir haben etwas, ein bisschen von seiner Weisheit und seinem Verstand. Wir sind in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen. In vielem hat Gott uns etwas mitgegeben, was ihm ähnlich ist. Was für eine Ehre, dass Gott uns ihm ähnlich macht. Und Jesus ist ja gekommen und er hat die absolute Ähnlichkeit mit Gott als Mensch. In ihm spiegelt sich das Wesen Gottes ohne jeden Bruch und ohne jeden Schatten. Und er möchte uns wieder zu diesen Ebenbildern machen, dass wir Gott ähnlich werden. Dass diese Ähnlichkeit, die wir haben, dass die sichtbar wird. Deswegen ist Jesus gekommen. Dass sich Gottes Schönheit und sein Wesen in uns spiegeln kann. Wieder neu. Und dann geht Gott hier noch weiter. Er überträgt dem Menschen Macht. Der Allmächtige Gott gibt dem Menschen Macht über die Geschöpfe. Und Macht ist zunächst mal nichts Negatives. Es bedeutet, dass man Verantwortung hat. Dass man fürsorglich mit anderen umgehen kann. Jeder hat in seinem Leben einen gewissen Machtbereich, in dem wir etwas tun können, gestalten können. Und Gott überträgt seine Macht auf uns. Mit anderen Worten, er sagt, regiert ihr die Erde. Ich vertraue sie euch an. Ihr seid meine Stellvertreter auf dieser Erde. Und die Leser der damaligen Zeit, die haben das sofort verstanden. Wenn damals ein Herrscher, ein König, ein Weltherrscher ein neues Land eroberte, dann stellte er an zentralen Stellen in der Hauptstadt sein Ebenbild auf, in Form einer Skulptur. Und alle Leute wussten, wenn sie das sahen, hier herrscht Kyros oder wer auch immer gerade herrschte. Und dieses gleiche Wort wird hier gebraucht. Wir Menschen sollen Gott vertreten auf dieser Erde. Und seine gute Regierung sollen wir ausüben. Und da haben wir Menschen so kläglich versagt an vielen Stellen. Und das wird uns heute noch bewusster als früheren Zeiten. Dieses regiert über die Erde, herrscht über die Erde, ist so oft missverstanden worden, ganz egoistisch, als ob es nur um uns ginge. Und nicht, als ob Gott uns diese Erde anvertraut hat, ihr Gutes zu tun. Eine gute Regierung zu sein. Wir wissen, was gute und schlechte Regierungen sind. Und wir Menschen sollen eine gute Regierung sein. Und so hat Gott uns zu seinen Partnern gemacht. Und wir können nicht sagen, ach Herr im Himmel, kümmer du dich mal um die Umweltkatastrophen und um die Umweltverschmutzung. Nein, er hat gesagt, ich habe euch diese Verantwortung gegeben. Werdet ihr dieser Verantwortung gerecht? Regiert ihr gut? Die Erde ist eurer Fürsorge anvertraut. Wenn wir das Gott einfach zurückgeben, auch so ganz fromm, dann verweigern wir doch das, was Gott möchte. Dass er sagt, kümmert ihr euch drum. Es ist eure Aufgabe. Und wir können mit vielen kleinen und großen Dingen etwas beitragen in dieser Fürsorge für die Schöpfung, der Bewahrung für die Schöpfung. Und wenn wir das tun, dann freut sich Gott und es ehrt ihn, weil er sieht, meine Ebenbilder, meine Stellvertreter handeln so, wie ich mir das wünsche. Und sie sorgen für diese Erde mit dem, was sie können. Jeder hat seinen eigenen Bereich und das können gar nicht so spektakuläre Dinge sein. Ich übe mich darin, öfter mit dem Fahrrad zu fahren. Das verändert nicht die Welt, aber ein kleiner Beitrag. Und es gibt dann größere Beiträge, wenn man ein Haus energetisch einpackt, da muss man schon einiges in die Hand nehmen, das ist auch nicht jedem möglich. Das ist dann ein größerer Beitrag, wenn einem das möglich ist. Aber Bewahrung der Schöpfung setzt sich aus vielen kleinen Dingen zusammen. Wenn wir anfangen, dann wird es in vielen kleinen Dingen unseres Alltags eine Frage sein, wie gehe ich anders damit um? Und das ist ein Umlernen. Das fällt uns allen nicht leicht. Aber es ehrt den Schöpfer. Es freut ihn. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Als Gott nämlich alle Schöpfungswerke abgeschlossen hat, ist für ihn nicht Schluss, sondern feiert er. Und dann heißt es, und Gott machte Schabbat. Er freut sich an seiner Schöpfung, er genießt sie, diese schöne Welt, den Menschen, den er geschaffen hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch wenn wir etwas verändern wollen, auch in dieser Welt, dass unsere Motivation nicht nur von dem gespeist ist, was schief läuft, nicht nur von Angst und Sorge gespeist ist, sondern auch gespeist ist von der Freude an all dem Schönen, was Gott gemacht hat. Wenn jemand nur in seinem Garten arbeitet, weil das Unkraut ja weg muss, macht das nicht besonders viel Spaß. Aber wenn man Freude hat an dem, was wächst, sich an den Blumen freut, auch an den Kräutern, die sich selbst ausgesät haben, dann macht man auch gerne was im Garten. Und so ist das auch in der Schöpfung, dass wir aus großer Freude über das, was Gott gemacht hat, aus dieser Motivation heraus, aus dieser Faszination heraus, aus dieser Liebe zu seiner Natur und zu seinen Menschen, denn wir tun uns selbst damit ja auch etwas Gutes, aus dieser Wertschätzung seiner Schöpfung etwas tun für diese Erde und damit den Schöpfer erfreuen und ihn ehren. Das ist auch eine Art von Lobpreis, wenn wir in unserem Handeln ihn ehren. Gott hat das Projekt Mensch und das Projekt Erde noch nicht aufgegeben. Sonst hätte er gesagt, Schluss hier, ich versuche es auf einem anderen Planeten noch, dass es irgendwie besser gelingt, sondern er hat noch was vor mit uns und seiner Menschheit. Und er möchte, dass wir das Beste aus seiner Erde machen und sie auch nicht aufgeben. Resignieren ohne Hoffnung ist keine christliche Haltung, sondern er gibt uns Hoffnung, das zu tun, was wir können. Und er wird das Seine dazu tun. Er bereitet ja schon einen neuen Himmel, eine neue Erde vor. Und da wollen wir ihm die alte doch nicht so schlecht wie möglich übergeben, sondern so gut wie möglich. Amen.